Ist Altern und letztlich Sterben optional? Langlebigkeit oder Longevity ist nicht bloß ein Biohacker-Ding. Auch in spirituellen Traditionen heißt es etwa, wenn du erleuchtet bist, dann musst du nicht mehr sterben. Das ewige Leben aber wird auch in monotheistischen Religionen versprochen. Doch was heißt es, ewig zu leben? Mit Sarah Staub, mit der ich einmal im Monat Holy Embodied machen darf, spreche ich heute genau über diese Dinge, die, wie immer bei Holy Embodied, den Körper als Ausgangspunkt nehmen. Und Sarah hat gerade eine Hüft-OP überstanden. Sonst ist sie Pfarrerin in der evangelisch-methodistischen Kirche in Werdenswil. Sie lebt mit einer genetischen Erkrankung und macht aus ihrem Leben manchmal wunderbare Zeichnungen. Ich bin Lila Sutter, Theologin, zu Hause im non-dualen Erleben der Welt und arbeite heute vor allem auf energetischer Ebene mit Menschen, die sich nach mehr Ruhe, Ausgeglichenheit oder auch einem Neustart sehnen. Da wir beide Theologinnen sind, führt unsere Diskussion über Langlebigkeit überraschenderweise auch zur Geschichte vom Vertriebenwerden aus dem Paradies. Wie und warum genau, hört selbst. Kennst du das Meme, Sarah? Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Es sagt irgendwie, es sind nur Serial Killers, also Massenmörder und Psychopathen, die nach einer Reise sofort den Koffer auspacken.
Okay, dann bin ich schuldig im Sinne der Anklage.
Ich auch. Ich bin irgendwie vor einer Stunde bin ich zurückgekommen nach einer Woche in Bristol bei einer Freundin. Mhm. Und ich habe mir wieder mal dabei zuschauen dürfen, wie ich sofort den Koffer ausgepackt habe und sofort alles verräumt habe und sogar auch schon gestaubsaugt habe.
Es wäre spannend, von den Zuhörenden zu hören, sind sie Team auspacken oder Team wochenlang den Koffer im Gang stehen haben?
Ja, schreibt uns unbedingt. Das nimmt mich wirklich Wunder.
Aber schön, bist du wieder da.
Ja, gleichfalls. Ja. Sind wir beide wieder da in diesem Moment. Mhm. Und deine letzte Woche war ein bisschen anders als meine.
Ja, aber auch mit Ankommen. Also Ich bin nach einer Operation wieder zu Hause angekommen. Das ist war meine Reise. Ich hatte eine Operation und jetzt liege ich herum wie eine tote Fliege und merke auch, dass sich das so dieses seelische Integrieren, das fällt mir noch ein bisschen schwer, wenn man nicht sich bewegen kann. Das ist echt schwierig.
Ja. Und das war ja nicht einfach nur eine kleine so ein bisschen Püps-OP. Und so Narkosen haben ja schon, also das ist eine, die haben eine interessante Wirkung aufs System, finde ich.
Definitiv. Das war meine erste Narkose.
Ah, was?
Ja, und man wusste nicht so genau. Also ich habe eine Spezialistin und da waren alle so ein bisschen unsicher, wie reagiert die Frau Staub auf diese Narkose. Und ich würde behaupten, dass ich, glaube ich, jetzt 2 Wochen nach der OP immer noch ein bisschen darunter leide. Also ich bin ein bisschen müder, langsamer.
Ich wollte dich gerade fragen, wie verdaust du das? Du bist ja auch eine sehr sensible Person. Mhm. Und so einmal abstellen und wieder anstellen, das ist wirklich, ich habe das einmal erlebt und ich fand das ganz schwierig, mich da irgendwie wieder zurechtzufinden.
Also ich glaube, ja, ich bin sensibel, aber ich bin auch ein Ross. Also so irgendwie, also irgendwie scheint es doch auch wieder zu gut zu gehen. Aber es war schon irgendwie noch heftig. Und ich glaube, zumindest im Spital die erste Zeit, also ich glaube, ich habe den ganzen Stock da auf Trab gehalten. Die Pflege am Morgen hat mir dann gesagt, in der Nacht hätten sie im Rapport geschrieben, Frau Staub war sehr aufgedreht oder aufgestellt. So. Und anscheinend, also ich hatte auch auf dem Handy Videos von mir, die ich anscheinend gesagt habe, können Sie mir das bitte filmen?
Und, ja. Aber du weißt es nicht
mehr. Ja, so irgendwie so diffus, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber die haben mir auch Ketamin und Morphium gegeben und so. Also ich hab komplett verladen gewesen.
Lack du mir.
Ja.
Und also wir sprechen heute über das Thema Longevity, Langlebigkeit im Kleinen und Großen. Und man könnte ja deine OP schon ein bisschen auch darunter sortieren, oder nicht?
Es stimmt eigentlich, ja. Weil es geht darum, dass die mir seit 3 oder 4 Jahren sagen, eigentlich müssten sie diese Operation machen, weil das früher oder später so zu einem großen Verschleiß kommt. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht, so mit der Hüfte. Aber ja, es hat eigentlich damit zu tun, also wirklich, dass quasi diese Operation dazu dient, dass ich länger laufen kann. oder gut laufen kann, dass sich keine Arthrose noch stärker entwickelt und so weiter und so fort. Ja, also in dem Sinne kann man das sagen, hat mit Langlebigkeit zu tun. Oder Längerlebigkeit. So.
Ja, Längergutlebigkeit, ja, vielleicht auch.
Das finde ich gut, ja.
Obwohl, hier so von den Zahlen her bist du ja eigentlich noch viel zu jung.
Ja, ja.
So,
ja, ja, grundsätzlich.
Um so Hüftoperationen machen zu müssen.
Ja.
Aber
ja, es ist noch witzig. Also den einen Teil, den ich machen musste, das war, der Oberarzt hat das gemacht und hat gesagt, normalerweise hat der Profisportler, die das machen. Oder hat Menschen mit EDS. Also ich sage jetzt einfach Profisportler. Das ist eigentlich.
Und also ich bin ja ein großer Fan von all diesen, wie sagt man, was sind das? Life-Hacks, Longevity-Hacks, all das Zeug, das fasziniert mich unglaublich. Und ich möchte von fast allen Menschen wissen, okay, und du, was machst du? Hast du da irgendwelche Regime? Oder was ist da dein Zugang oder deine Beziehung auch zum Thema?
Hast du das auch? Also bist du so Lifehackerin, dass du dich da irgendwie mit Bülferli und Salbeli und solche Sachen?
Also wenn ich dir meine Nahrungsergänzungsmittel zeigen würde, dann müsstest du, glaube ich, mega fest lachen.
Also hast du viel in dem Fall? Ach, lustig. Okay.
Ja, ich habe da eine.
Ist so cool.
Ich habe da eine große Faszination dafür. Mhm. Ich gehe nicht mega, mega, mega ins Extrem. Ich habe zum Beispiel einen Freund und der ist, ich glaube, ich kenne niemanden, der so extrem ist wie er. Er hat so zum Beispiel, wenn er am Abend zieht er dann so eine rot getönte Brille an. Damit so sein natürlicher Schlafzyklus nicht gestört wird, zieht er diese rote Brille an, damit das Licht ihn nicht aufweckt. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, hat dann auch so Uhrzeiten, so sagen wir um 9 Uhr, dann schaltet er das Infrarotlicht an und dann irgendwie so all das so. Und am Morgen gibt es auch so ein Protokoll. Und es ist alles sehr, sehr durchgetaktet. Und auch seine Supplements, seine eben Nahrungsergänzungsmittel, die sind sehr. Er hat das genauestens studiert.
Das ist spannend.
Und ich finde das unglaublich faszinierend, bin aber selbst nicht so extrem. Okay. Ich finde, es gibt gewisse Dinge, da schwöre ich einfach drauf. Zum Beispiel seit Jahren Kollagenpulver.
Ja.
Also kannst du mir sagen, was du willst, das ist eine gute Sache.
Ja. Also du bist so wie ich und kannst das Kollagen nicht speichern, weil du einen Gendefekt hast, dann kannst du dir das oben literweise hineinladen. Das kommt unten unverdünnt wieder heraus.
Ja, also du, dem war kein Kollagen für dich.
Ich nehme es tatsächlich trotzdem, weil ich mir auch einbilde, dass es irgendwo vielleicht noch ein bisschen hängen blieb.
Egal.
Oder Fußnägel oder so.
So gut.
Ja.
Und sonst, also fasziniert dich das oder findest du, hey, das ist alles einfach ein Hure-Gugus?
Ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also Langlebigkeit, was heißt das? Es geht ja darum, dass wir quasi unser Leben hinauszögern und möglichst lange gesund leben können. Ist das so die, oder wie würdest du das, dass wir vom Gleichen sprechen?
So lange wie möglich, so gut wie möglich, ja.
Also das finde ich eigentlich total verständlich. Und es ist ja auch mehr oder weniger das, was ich probiere. Deswegen gehe ich zu Ärzten, deswegen mache ich eine Operation. Also das würde ich ja nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, ja, egal, stirb ich halt mit 40. Also das ist ja...
Kann ich halt nicht mehr laufen.
Ja, genau, also schieß drauf, oder? Ist mega geil. So. Nein, also offensichtlich. Ich glaube, was eben auch dazu kommt, ist ja dann so dieses Tech, wie sagt man dem, Transhumanismus, also wo es dann quasi auch darum geht, den Körper so zu adaptieren und zu verbessern, dass du quasi nicht mehr menschlich bist. Es gibt ja diesen einen Millionär, Milliardär, was auch immer in Amerika, der ist irgendwie 70, aber sieht aus wie 30 und so und der spritzt sich.
Ryan Johnson.
Okay. Und dann finde ich das wieder ein bisschen gruselig. Also, ja.
Ja.
Wo hört es dann auf? So?
Genau. Das hat letztens hat auch ein Freund von mir gesagt, ja, aber dann kann man jetzt nicht mehr 45 sein und einfach aussehen wie 45.
Mm-mm. Genau.
Und ich glaube, nein, also in der Gesellschaft. Man kann nicht. Also es ist unglaublich, wie, ich glaube auch, wie zugänglich so all diese Methoden, um irgendwie jünger auszusehen geworden sind, nicht. Mhm. Also das ist mir, ich bin in England gelandet, in Bristol, und das ist mir als erstes aufgefallen, dass es fast, oder in meiner Erinnerung, es stimmt wahrscheinlich nicht genau, aber es gab fast kein Frauengesicht, das nicht irgendwie verändert war. Also all die aufgespritzten Lippen, krass, die aufgeklebten Wimpern und irgendwie, ja, halt Botox-Masken und so, oder? Also so maskenhafte Gesichter. Ja. Und ich dachte so, ah krass, ja eben, das ist mega, mega, mega weit verbreitet. Oder auch, also ich muss ja nicht unbedingt nach England gehen, um das zu sehen. Ich kann ja auch hier nicht unbedingt in meinem Dorf im Tessin, aber...
Zürich oder so.
Genau, ein bisschen umschauen und sehe, ja, das ist mega weit verbreitet. Ich meine, in der Schweiz ist es halt einfach noch, wir SchweizerInnen sind sehr zurückhaltend oder auch sehr diskret, so dass man will nicht, dass man sieht, aber irgendwie ja schon sehen wir doch alle unglaublich gut aus. Ja.
Ja, wobei ich frage mich schon, habe mich jetzt gerade, während du das erzählt hast, auch gefragt, ist es denn eine Sache vom Alltag oder ist es eine Sache des Internets? Also ist es, wenn ich in den Migros gehe oder in den Coop oder in den Denner oder Lidl oder so immer, sehe ich da das wirklich? Oder ist das vor allem ein Bild, das ich aus den Medien erkenne, Social Media, die ganzen Netflix-Formate und so weiter und so fort? Also das fände ich schon noch spannend. Also wie viel betrifft es wirklich den Alltag im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und so weiter? Weiß ich nicht.
Würdest du sagen, eher nicht für dich?
Bei mir sind alle hässlich. Nein, Quatsch. Ich habe die schönsten Freunde, aber so, also ich habe jetzt, ich könnte das an einer Hand abzählen, die Menschen, die jetzt wirklich etwas machen lassen haben. Mhm. Aber, also was ich schon sagen muss, diese aber Krütli, Salberli, Nahrungsmittelergänzung, das ist schon ein Trend. Das nehme ich schon auch wahr. Auch ein bisschen eine Ersatzreligion, gerade auch mit Fitness zum Beispiel.
Ja.
Was ich jetzt gerade auch noch überlegt habe, vielleicht hast du auch einen Gedanke dazu, das hat ja wirklich zugenommen. Also unsere Großmütter, die haben sich Nivea-Creme, wenn es gut ging, oder Vaseline oder so ins Gesicht geschmiert.
Genau.
Und heute hast du Serum, Toner, Reis, Essig, was auch immer. Also du hast ja eine Beauty-Routine am Abend, 10 Steps mindestens.
Mindestens.
Oder? Und auch ein Riesengeld, das es kostet. Ist das ein Phänomen, weil wir zu viel haben und das uns leisten können? Oder ist es das Gegenteil? Man sagt ja immer, gerade wenn die Zeiten schwierig sind, ist so die Beauty und so, dass sie sich hübsch machen und schön machen. Also ich glaube, die Nylonstrümpfe, die hatten den riesigsten Aufschwung, gerade so auf den Kriegshöhepunktsjahren. Hm. Was würdest du sagen? Ist das
Ausdruck der Krise oder ist zu viel? Gute Frage. Irgendwie musst du dir das Zeug ja schon leisten können. Mhm. Oder auch irgendwie, ich weiß nicht, hier im Tessin ist eher das Thema, dass man sich alle 2 Wochen die Fingernägel so machen lässt. Mhm. Also jetzt nicht meine Freundinnen hier, aber die Frauen gehen dann zur Maniküre, um diese, ich glaube, es sind so Schälnägel. Mhm. Und dann gehen sie lieber dorthin als ins Yoga. So diese Diskussionen haben wir hier. Und dann ist es eben, du musst dir das ja schon irgendwie, du musst es ja irgendwie bezahlen können oder auch all die Gesichtscremes. Mhm. Ich glaube, es ist schon ein Ausdruck von wahrscheinlich Wohlstand, in welchem Sinn auch immer. Und dann sehe ich schon, ein großer Teil von all dem, seien es die Nahrungsergänzungsmittel, sei es der Sport, sei es das Gesicht irgendwie jung und frisch zu halten, in welcher Form auch immer. Ich meine, das sind ja alles Wege, um irgendwie die Illusion von Kontrolle ein bisschen aufrechterhalten zu können, nicht? Wenn ich so das Gefühl habe, okay, wenigstens kann ich irgendwie machen, dass ich keine graue Haare habe. Oder? Weil ich glaube, das checkt ja jeder, dass da auf die großen Bewegungen, da hast du keine Kontrolle. Mhm. Und dann so im Kleinen irgendwie versuchen, ein bisschen zu kontrollieren, das scheint attraktiv zu sein.
Mhm. Aber dann wäre es doch irgendwie Ausdruck von Krise. Und vielleicht nicht einmal gesellschaftliche, sondern auch vielleicht persönliche. Also was ist, wenn ich Falten bekomme? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich sterbe ultimativ?
Genau. Ich glaube schon. Und ich meine, diese Dinge, so wie ich unterwegs bin, mit den Menschen, mit denen ich so in meinem Üben unterwegs bin, wir sagen immer, es spielt keine Rolle, quasi was du machst. Mhm. Es spielt vielmehr eine Rolle, wie oder aus welcher Haltung oder aus welcher Perspektive quasi du das machst. Also du kannst dir deine, deine Schlupfriede operieren lassen. Das ist überhaupt keine Sache. Wenn das aber aus eben so einem Kontrolldings kommt oder aus einer Angst, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn es einfach, und das ist immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Und Menschen sagen dann, ja, aber wie weißt du das? Aber wenn es so aus einer Klarheit kommt, okay, jetzt ich mache diese Operation, um die Schlupflieder wegzukriegen oder ich weiß doch auch nicht. Ich lasse mir die Brüste verkleinern oder was mache oder ich mache mir Wadenimplantat. Ich meine, das sind alles sind Optionen. Ja. Die Frage ist, kommt es aus einer Bewegung der Freiheit oder kommt es aus einer Bewegung der Angst?
Naja.
Und das so ganz, ganz, ganz sauber zu unterscheiden ist, ich finde es mega schwierig, gerade wenn es um Körper geht. Eben wie du hast es gesagt, es ist so viel, die Bilder, die wir sehen, Social Media, Medien, ja, da bist du das so dem Mainstream-Beauty-Standard, Schönheitsideal, bist du ja automatisch ausgesetzt, außer du lebst eben in der Höhle irgendwo auf dem Berg.
Oder im Tessin.
Ja, aber auch hier.
Ja, ja.
Es ist vielleicht ein Ideal, was für uns in der Deutschschweiz vor 10, 15 Jahren so.
Oder in der Schweiz ja auch. Wir sind auch ein bisschen langsamer.
Aber was ich mega spannend finde an dieser ganzen Diskussion oder so, dass man sollte ja nicht älter aussehen und sterben eigentlich auch nicht, ist wie, was ist denn da, was steckt da für ein Menschenbild oder ein Verständnis vom Menschsein dahinter? Mhm. Also was siehst du da, Sarah?
Ja, also ich bin eigentlich schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin super.
Schon wieder.
Ja, wirklich. Ich bin mega menschlich und ich liebe ältere Menschen. Ich habe gute Beziehungen, Freundschaften. Ich habe absolut keine Berührungsängste und ich bin eine Vertreterin von anderen Normen und so. Aber wenn es um mich selber geht, tja, nochmal eine andere Frage. Ich habe grausam Mühe, dass ich bald 40, also nicht an der Zahl oder dem Alter, sondern dass man das sieht, dass ich 40 werde.
Also, dass man es sehen könnte, man sieht es ja nicht, aber man
genau.
Du denkst, man, genau.
Also so diese Selbstkritik, da ist Pfund zu viel, da ein Härchen zu viel. Mir wachsen zum Beispiel da am Kinn, wachsen mir seit 10 Jahren grausam schwarze, so borstige, grässliche Hexenhaare. Das ist ja jetzt so eigentlich despektierlich. Hexen müssen nicht despektierlich betrachtet werden. Aber ich habe Borstenhaare an meinem Kinn und ich hasse es. Das macht mich alt. Ich finde das schrecklich. Also
Was machst du dagegen?
Ja, ich tue sie lasern und versuche sie rauszuziehen und zu ignorieren. Und alles Mögliche, es hilft nichts. Ich hasse sie einfach.
Das ist wirklich schwierig.
Ja, also ich bin sehr doppelmoralisch unterwegs und das stört mich ab mir selbst. Also ich möchte das akzeptieren, ja, mache ich auch, aber bei mir selbst fällt es mir einfach schwer.
Mhm. Und spürst du, also ich meine, ich sitze im genau gleichen Boot und ich habe mich gerade, letztens habe ich mich dabei ertappt oder erwischt, wie ich mir so weiße Haare ausgezogen habe und dann habe ich so gemerkt, hey, aber was machst du da? Dann so, und warum? Also wirklich völlig birre. Aber merkst du bei dir selbst so manchmal, dass das, sagen wir, Kinnhaare zupfen, es ist einfach so eine Bewegung im Moment, die nicht aus einer Angst oder einer Kontrolle oder so kommt. Und manchmal ist aber klar, okay, da steckt eine mega, mega fette so Geschichte von als Frau kannst du nicht irgendwie eben diese Haare haben. Mhm. Oder ich weiß doch auch nicht. Ich meine, manchmal kann ja diese Skincare eben so das, keine Ahnung, diese Serum auftragen, Cremes und kann ja was durchaus Freudvolles, Lustvolles haben. Es muss nicht geprägt sein von, oh mein Gott, ich versuche mich da krampfhaft irgendwie an einer Jugendlichkeit festzuhalten.
Ja, finde ich mega schwierig zu beantworten. Also ich finde jetzt zum Beispiel graue Haare, da ich selbst nur 3, wirklich nur 3 habe, finde ich das etwas unfassbar Schönes, wenn Menschen, vor allem Frauen, graue Haare bekommen. Und das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also da finde ich wie, steh dazu, rock diese grauen Haare, mega schön. Mhm. Völlig unlogisch, weil eben ich mit meinen Kinnhaaren könnte ja genau das Gleiche sagen. Hure schön, so ein Kühnihaar, wow. Andere wünschten, sie hätten so einen Bartwuchs. Also, verstehst du? ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich schon diese Frage, warum stößt mich das so ab, während mich das andere eigentlich, wenn ich, ja, so, das ist übertrieben. Ich müsste mich annehmen mit diesen Kinnhaaren.
Ja.
Oder? Grundsätzlich. Und das mache ich jetzt einfach nicht, weil ich das einfach nicht will. Aber wieso will ich es nicht?
Also, aber eben genau warum? Was ist denn, was ist es, was steckt dahinter? Es steckt dahinter so ein, eben ein Menschenbild, ein Verständnis von Menschsein heißt ultimativ irgendwie einem perfekten oder einem Ideal entsprechen zu müssen. Ansonsten sind wir nicht würdig.
Vielleicht. Oder ist es, weil es ungepflegt aussieht, habe ich vielleicht das Gefühl, schmuddelig oder so. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ich müsste mir das mal länger überlegen, aber vielleicht habe ich auch als Kind, hatten wir eine, keine Ahnung, eine Frau im Quartier, die wir ausgelacht haben, weil sie so Haare hatte auf der Warze oder so, oder keine Ahnung. Also es steckt ja schon eine Abwertung dahinter. Und die Abwertung, würde ich sagen, die ist nicht nur weiblich, die ist auch männlich konnotiert. Also auch Männer erleben das, dass sie dann irgendwie, ja, also der Beauty-Wahn, wenn man so will, der macht ja auch keinen Halt vor Männern.
Nein, nein.
Ich habe gerade am Wochenende eine Dokumentation geschaut über Männer, die sich jetzt wirklich unfassbar stark körperlich verändern mit Eingriffen. Also diese ganzen Kinnimplantate, dass sie so ein riesiges Kinn bekommen und die Zähne abschleifen und sich da so diese Keramikplatten drauf machen und so. Also mega krass. Also das ist nicht nur weiblich und trotzdem.
Nein, nein, klar nicht.
Oder?
Mhm.
Weiß nicht. Kann es nicht sagen.
Ich vermute, wenn ich so ganz, ganz, ganz unter alles irgendwie, eben so die erste Schicht ist für mich schon, dann sieht nicht attraktiv aus oder eben es ist ungepflegt oder ich will ja irgendwie schon auch noch ansprechend rumlaufen, so, ne? Aber wenn ich da so unter all diese Schichten drunter grabe, ich glaube, dann komme ich schon irgendwie zu sowas wie fast so ein bisschen Adam und Eva-mäßigs. Ich habe so diese dumme aus dem Paradies vertrieben werden Geschichte, weil, also das ist jetzt vielleicht huren abstrakt, mal schauen, wie das landen kann.
Probier's, ich folge dir.
Ja, das wirklich so an der Wurzel von dieser Überzeugung, wenn ich nicht jung aussehe, wenn ich nicht in jedem Moment quasi perfekt peak fine unterwegs bin, dann bin ich letzten Endes der Liebe des Lebens oder der Liebe Gottes nicht würdig. Ich muss da irgendwie mich ein bisschen anstrengen, um das dann doch zu verdienen. Und an der Wurzel von dem sehe ich ganz stark die Geschichte vom Vertriebenwerden aus dem Paradies, von dieser Genesis-Geschichte eben. Irgendwann dieses Missverständnis von, ja, aus der non-dualen Perspektive vom Getrenntsein, von dem einen, vom Göttlichen.
Und so dieses Nacktsein. Man ist nackt und man merkt es, oh, ich habe ein Haar am König, scheiße. Ich habe einen Nasenbögen und ich habe den nicht gesehen, scheiße. Sowas kann dich so beschäftigen. Es ist sowas Kleines. Ich bin nackt. Boah, jetzt sehe ich mich wirklich.
Ja, genau. Ja, das ist es, so das Gesehenwerden in deiner, halt, ja, einfach Menschlichkeit. Die halt Nasenböcke und Kinnhaare und was weiß ich, was alles beinhaltet. Und da haben wir schon gute Krämpfe damit.
Ja, und wir sind sehr unfair. Also ich finde, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 80 und ich denke jetzt schon so über mich, wie kann man mich dann lieben und ich bin dann gröselig und schmuddelig, bla bla bla. Und dann bin ich 80 und kann das alles vielleicht auch nicht mehr steuern, sehe das vielleicht nicht mehr, habe den ganzen Kopf voll grauer Haare und das Botox nützt überhaupt nichts mehr. Der Kopf ist wie ein alter, runzeliger Mostapfel. Hey, hallo, ich habe doch trotzdem verdient, dass man mich liebt und dass man mich toll findet und spannend und dass man mit mir Zeit verbringen will. Und ich will das mit meinen Seniorinnen und Senioren, mit meinen Freundinnen und Freunden, die älter sind. Das will ich. Ich liebe diese Menschen. Ich finde sie wunderbar, wunderschön. Aber von mir selbst halte ich das nicht. Das ist so schrecklich.
Ja. Ja, und das ist ja dann auch ganz interessant. Was habe ich für ein Gottesbild, oder? Also glaube ich denn wirklich oder spüre ich das wirklich so, dass ich mir das irgendwie eben diese Liebe oder dieses einfach aufgehoben sein, geborgen sein, muss ich mir das verdienen? Und im christlichen Kontext ist ja die Botschaft eine ganz andere. Es ist so hineinfall, einfach geh, einfach da, bam, take it, it's yours. Und wieso von dort her gedacht, hey, ja, keine Probleme mit den Nasenbögen. Aber so in sich selbst, wie du sagst, in dir selbst, in diesem, ich meine, das ist letztlich eine Selbstakzeptanz oder eine Selbstliebe, oder dort anzukommen oder dort zu landen, das ist, ich würde sagen, das ist immer wieder von Moment zu Moment wieder ein, ah, okay, stimmt, nein, es ist okay, es ist okay, ein bisschen runzliger zu werden, keine Ahnung. Also, und weißt du, irgendwo durch finde ich das ja dann auch angenehm. Angenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du nicht immer so als, ja, die Junge gesehen wirst.
Es ist anstrengend.
Weil, ich meine, ich fand das lange Zeit auch ein bisschen lässig, so das konstante unterschätzt werden, weil dann konnte ich immer mehr geben, als man mir zutraut, aber das ist auch eine doofe Position, die ist überhaupt nicht wahr. Und ich finde es mega angenehm jetzt, wo, ich glaube, die Menschen denken nicht mehr unbedingt, ich bin 25, sie denken, ich bin Anfang 30. Das ist schon mal ein bisschen anders.
Aber immer cool. Es geht ja darum, dass wir das irgendwie akzeptieren, uns akzeptieren, so wie wir das bei anderen ja auch machen. Aber ich glaube, um nochmal zu dieser Geschichte mit Adam und Eva ins Paradies zu kommen, und diese Realisation, ich bin nackt, man sieht mich, wie ich bin.
Yes.
Aber Gott ist ja dann so gnädig und er gibt ihnen ja Kleider. Also ich glaube, dann ist es wie okay, wenn du deine Haare mal auszupfst oder ich meine Kinnhaare entferne und so. Aber es ist eben dann auch nicht schlimm, wenn ich das mal vergesse. Und dann im Spiegel sehe, shit, der Lippenstift hat sich auf meinen Zähnen festgesetzt und niemand hat es mir gesagt. Und das Ganze geht ja nicht nur um Schönheit, sondern eben auch um Langlebigkeit, also um gesund alt werden und so weiter. Also ja, man darf diese Pülferchen und Pillchen und Sport und alles, man darf das alles machen. Aber wie du gesagt hast, so diese, was ist die Motivation dahinter? Und lege ich mich selbst in Fesseln, wenn ich an deinen Kollegen denke, deinen Bekannten? Ja, ist das noch Freiheit? Ist das noch lustvoll? Oder ist das schon einen Stress, so.
Genau, genau, das Stichwort ist wie die Freiheit. Also ich finde das mega wichtig in diesem Zusammenhang. Genau, baue ich mir da ein Gefängnis aus meinen, damit ich dann so jung wie möglich, so lang wie möglich, so fit wie möglich leben kann. Aber ich kann mich nur in diesen Bahnen bewegen und bin mega eingeschränkt, weil ich muss ja immer meinen ganzen scheiß Pülferchen mitschleppen und was weiß ich was
anderes. Das Geld, das man ausgibt. Und
das Geld, ja.
Wow.
Ja.
Und was mir auch noch vielleicht zu kurz kommt in dieser Geschichte, ist ja auch, also du hast es angetönt, was ist es für ein Menschenbild, das ich habe? Weil, jetzt mal Klartext gesprochen, da geht es schnell auch um Eugenik, also um diese Idee von, was ist lebenswertes Leben? Und was halte ich davon, wenn jemand eben nicht so gesund ist und nicht so schön und nicht so dünn oder nicht so reich, um sich das überhaupt leisten zu können, da müssen wir ja auch drüber sprechen. Es ist auch eine Frage von Klasse. Kann ich mir leisten, jede Woche zum Coiffeur zu gehen und so weiter oder eben Sportabos und so weiter. Also da ist es auch eine Komponente der Ethik und vielleicht auch der Moral. Also wie will ich mich verhalten gegenüber Alter, Krankheit, Behinderung?
Ja, und das ist ja dann irgendwie auch komisch, wenn du am Sonntag predigst, wie Gott alle liebt. Und
ja.
Es gibt da keine Ausnahmen. Und dann aber irgendwie doch Ausnahmen. Also weißt du?
Ja, dann, genau.
Es ist, Widerspruch.
Ja.
Und der Widerspruch ist voll okay. Aber so wie das, die Aufmerksamkeit dafür, die Aufmerksamkeit für diese kleinen Nuancen von, okay, eigentlich glaube ich das, aber hier verhalte ich mich ganz, ganz anders. Ich finde, das ist mega spannend und wertvoll und irgendwie auch wichtig, dass wir das nicht unter den Teppich kehren und so tun, ja, und so tun, als gäbe es diese, all diese kleinen, vermeintlich ultra banalen Verhaltensweisen nicht, die eben dem diametral widersprechen, wofür wir eigentlich einstehen. Das ist urkompliziert
gesagt. Nein, aber es ist genau das. Das ist das, was ich vorhin von mir selbst gesagt habe, diese gewisse Doppelmoral, die ich selbst lebe. Mit dieser Annahme, die ich für alle und jeden habe, aber für mich selbst nicht. Weil da bin ich knausrig, da bin ich so geizig. Und damit finde ich, wir haben dieses Dreifachgebot der Liebe. Also wir haben Liebe Gott wie deinen Nächsten, wie dich selbst. Und dieses dich selbst, ohne Hedonismus, ohne Egoismus, ohne Selbstzentrierung, aber dich selbst auch lieben. Das ist schwierig. Vor allem, wenn ich eben älter werde und dicker. Ja. Und unbequemer und fauler oder kränker, wie auch immer. Also, ja.
Ja.
Es gibt doch das Lied. Kaufst mir denn ein Münzete, wenn ich mal alt bin, 60 und mehr. Kennst du das? Kannst du nicht? Ist auf jeden Fall so ein Lied, quasi, wenn ich alt bin, liebst du mich dann noch? Wenn ich das und das und das nicht mehr kann, wenn ich das und das nicht mehr bin, hast du mich dann noch gern? Es ist mega ein herziges Lied, aber ich weiß gar nicht mehr, von wem es ist. Aber ja, es geht doch um das. Also, liebst du mich, aber lieb auch ich mich selbst noch.
Also es macht für mich herzlich wenig Sinn, wenn ich wie für mich jetzt in meiner Meditation oder in meiner Arbeit, wenn ich so mega verbunden bin mit dem Gefühl der bedingungslosen Liebe, wirklich einfach bedingungslos, die da ist in dem Moment, die da ist in jetzt, in diesem Moment. Also, es ist einfach, Punkt. Und wenn ich wieso da aus dieser Liebe heraus, keine Ahnung, arbeite, lebe, und dann das aber irgendwie von mir oder von diesem Körper fernhalte, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nicht um zu sagen, ich darf mir eben, ich finde das gut, dass du so gesagt hast, ich darf mir immer noch die grauen Haare ausreißen, aber.
Aber es ist kein Diktat.
Genau.
Des Ausreißens.
Und ich finde das gerade so im spirituellen Yogi-Meditationskontext finde ich es auch noch spannend zu sehen, wie weit verbreitet auch diese Idee oder auch, vielleicht ist es auch ein Ideal, ist von, wenn du erleuchtet bist, das heißt, wenn du dich nicht mehr als separates Mannsköckeli in der Welt erlebst, sondern weißt, okay, ich werde da geatmet und gelebt vom Leben und bin nicht abgetrennt davon, dann muss man nicht mehr sterben, dann muss man auch nicht mehr altern. Und das ist mega, mega weit verbreitet. Also ich habe von einigen so Legenden gehört, von irgendwelchen Gurus, die dann, ich weiß doch auch nicht, wie alt geworden sein sollen. Mhm. Und aber am Schluss sind sie dann doch alle gestorben. Also weißt du, es ist bis jetzt nie, keiner hat die 600 Jahre oder so erreicht.
Nicht so wie in der Bibel.
Genau. Da
gibt's die ja auch. Methusalem, Noah und so und alle.
Meinst du, die wurden wirklich so alt?
Die haben dann auch schon Langlebigkeit prozediert.
Wer weiß. Ich meine, wenn du nur Beeren und irgendwelche, was weiß ich was isst, vielleicht schon.
Ich glaube eben, das ist ja das Spannende. Um was geht es denn da überhaupt, auch in dieser Erleuchtung? Also, und was bleibt zurück? Was überlebt? Ist es der Körper oder ist es tatsächlich die Erfahrung, die man mit diesem Menschen gemacht hat? Ich denke immer noch an eine meiner besten Freundinnen und die ist vor 8 Jahren gestorben. Die wird mich begleiten, solange ich lebe. Sie ist um mich, jeden Tag. Und so geht es ja mit allen Menschen, die mir viel bedeutet haben. Und wenn dann eben solche Menschen, so Gurus, Lehrerinnen, weise Menschen, wenn die gehen, dann bleibt ja trotzdem was von ihnen übrig. Wir erinnern uns heute noch an Martin Luther King, an Mutter Teresa, an all diese großen Menschen. Also sie leben immer noch, aber vielleicht nicht körperlich.
Ich glaube, das ist schon eben, oder auch wenn Jesus vom ewigen Leben spricht, dass man nicht mehr, man muss nicht mehr sterben, aber es ist ein anderes Nicht-Sterben-Müssen als dieses im Leib, in diesem Leib für immer irgendwie frisch konserviert unterwegs zu sein. Und ich glaube eben da, letztendlich ist es auch, meine Lehrerin zum Beispiel, die sagt, das Leben bewegt sich immer hin zu mehr Leben.
Schön.
Und du bist ein Baby und irgendwann ist es mehr Leben, ein Kleinkind zu sein. Irgendwann ist es mehr Leben, ein Kind und dann erwachsen und so weiter. Es wird immer mehr, mehr, mehr. Und irgendwann ist es auch mehr Leben oder vielleicht auch einfach interessanter oder spannender, dann älter zu werden. Und irgendwann ist es auch einfach spannender, dann zu sterben.
Das letzte Abenteuer.
Nicht immer so, wie ich, als ich mir das wünschen oder vorstellen würde. Vielleicht auch nicht immer zum Zeitpunkt, oder den ich möchte. Aber wenn ich so ganz, ganz tief hinhöre, ich möchte zum Beispiel auch nicht wieder zurück um 20 sein und ich möchte auch nicht immer jung bleiben. Also weißt du, ich finde das schon auch spannend, mich dann als 75-jährige Frau inshallah erleben zu dürfen, weißt du?
Ja, absolut. Ich habe gerade gedacht, dass das eigentlich eine sehr heilige Sache ist, die wir gerade besprechen. Und dass ich auch glaube, dass dieses Ewige, das Jesus eben beschreibt, dass das vielleicht auch das ist, dass wir sagen, hey, und ich nehme das Sterben an, wie ich das Leben annehme. Ich nehme die Runzeln an. Ich nehme alles an, was mir das Leben gibt, so vor die Füße spült. Und so dieses Annehmen von Ebbe und Flut des Lebens quasi. Das ist doch das Ewige. Das ist das, was auch trägt und heilt und verbindet miteinander. Weil das verbindet uns alle. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was uns wirklich verbindet. Dass wir alle leben und dann irgendwann sterben werden.
Und eben, das schließt nicht diese Bewegungen aus von wir bekommen eine neue Hüfte oder also weißt du, ich habe dann irgendwann ein neues Kniegelenk oder ich weiß doch auch nichts. Ich mache mir irgendwann dann doch, was weiß ich, mit meinem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, aber das ist wie so, das ist eingeschlossen in diese Ebbe und Flut. Das ist nicht ein dagegen ankämpfen. Und
dann steht es vielleicht auch hinterfragen. Also man darf sich ja wieder anschauen und merken, hey, jetzt, keine Ahnung, ich habe mich jetzt 4 Jahre lang, habe ich mir die Lippen aufspritzen lassen. Aber ich merke, dass irgendwie ist das durch, das ist vorbei. Oder ich habe jetzt 20 Jahre in einer Bank gearbeitet, aber ich spüre, eigentlich bin ich ein Outdoor-Typ. Ich mache jetzt eine Gärtnerlehre mit 50. Keine Ahnung. Also das Leben darf sich ja, man darf ja Dinge überdenken und man darf ja unbedingt finden, ja, jetzt habe ich das immer so gemacht, aber jetzt mache ich das anders. Also wir haben doch diese Freiheit. Und diese Freiheit, die soll uns, also ich finde das wunderschön, was deine Lehrerin sagt, die soll uns zu mehr Leben führen. Und da das hinterfragen, führt mich das zur Freiheit, wenn ich jetzt meine Kinnhaare auszupfe? Ja, es macht mich wahrscheinlich insgesamt ein bisschen ruhiger und gelassener in gewissen Situationen, aber es würde mich auch frei machen, wenn ich mal sage, ja mein Gott, ich schaue jetzt nicht jeden Moment in den Spiegel.
Ja.
Oder?
Ja.
Also so ein bisschen eine gewisse Gelassenheit vielleicht dazu zu entwickeln, das wäre doch irgendwie auch schön. Und das wünsche ich auch diesem Johnson, oder wie heißt er?
Ich glaube, er heißt Brian Johnson.
Ich wünsche ihm das von Herzen. Gelassenheit mit seinen Runzeln und all dem. Weil ich glaube, der hat einen riesigen Stress, dass der stirbt, dass der alt wird. Und er macht dieses Jungfrauentreatment, dass er sich irgendwie das Blut von jungen Menschen spritzt und solche Sachen. Und also völlig, es ist abstrus. So ein bisschen Frankenstein-mäßig. Ich weiß auch nicht, ja.
Genau. Aber genau, und das ist dann dort im Extremen ist es uns wie so klar, hey, nein, voll nicht. Ja, ja. Und dann aber so im Kleinen, so, ja, komm, aber
ein bisschen Botox.
Ein bisschen, kann man ja schon, macht ja nichts. Und mal das Kollagen, es ist, glaube ich, schon, schau meine Haut und so.
Aber auch eben, also Humor, ja. Gelassenheit, Barmherzigkeit, Liebe mit sich selbst. Und dann auch annehmen. Irgendwie, ja, ich habe keine schräge Zähne zum Beispiel. Und da hatte ich lange Mühe. Aber eigentlich, nein, das gehört zu mir. Und ich finde das schön. Und wenn ich im Fernsehen jetzt Menschen sehe, die eben auch solche Zähne haben, gibt nicht mehr so viele, dann finde ich das immer so ein Gefühl von Heimkommen. Bin nicht alleine. Schön. Und das ist so mega. Und auch, was ich auch schön finde, ist, ich habe das letztens gelesen, dass die Menschen eigentlich die einzigen Säugetiere, wenn man so will, sind, die das Älterwerden als fast schon Strafe anschauen. Bei so vielen Tierarten, bei den Elefanten, bei den Löwen und so weiter, das ist das Matriarchat später wichtig. Also da werden die älteren Frauen zu Anführerinnen. Warum? Weil sie Weisheit haben. Und bei uns ist das nicht so. Wir gerade das Weibliche wird so reduziert und niedergemacht und eben faltenfrei und stramm und möglichst jung.
Aber ich sehe dann, ich glaube, das ist sich mega am Ende.
Ich hoffe es, ja.
Also langsam, aber sicher.
Ja.
Aber sehr langsam, aber sicher.
Ja, und ich hoffe, dass wir da auch durchkommen, weil ich glaube schon, es ist vielleicht nochmal eine sensiblere Phase, so zwischen 30 und 40. Wenn du 50 bist, dann bist du 50. Dann hast du ein halbes Leben hinter dir. Aber diese Übergangszeit, in der wir jetzt stecken, nicht alt, aber auch nicht mehr jung, ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwierig. Da darf man, glaube ich, auch Barmherzigkeit mit sich haben.
Unbedingt. Ja, großzügig auch. Ja. Jetzt haben wir gar nicht so viel über das Sterben gesprochen, aber ich glaube, das machen wir dann.
Hey, das kommt.
In einer unserer nächsten Folgen, würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Also ich würde sehr gerne mit dir über Sterben sprechen. Oh ja. Oder allgemein über das Älterwerden noch. Also wie stellst du dir Lila vor in 50 Jahren oder so? Oder 30 Jahren? Oder ihr lieben Zuhörenden, wie stellt ihr euch selbst vor? Seid ihr schon älter? Wie geht es euch damit? Wie ist es euch ergangen, als ihr so in der Schwelle standet, wie jetzt wir beide, so kurz vor Schachmatt? Und wie habt ihr euch mit Kinnhaaren verhalten und grauen Haaren?
Genau, wollte ich jetzt gerade fragen. Wie, und eure Kinnhaare?
Habt ihr Tipps?
Ja, schreibt uns mega gerne, wie immer, an contact@reflab.ch oder per Briefpost, wie auch immer. Ja. Wir freuen uns und sind mega gespannt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Absolut. Sehr gerne. Ich freue mich. RefLab.